Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, wie geht's euch? Alles gut? Wie war eure Woche?
Gute Woche. Also kann mich nicht beschweren. Ich meine, Taylor Swift hat sich endlich verlobt. Also was könnte diese Woche besser sein?
Nee, nicht aber mit nicht mir. Mit dir, mein Freund. Okay, ja. Gut. Lars, was gab's bei dir Wichtiges?
Ich kann es noch nicht sagen. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Podcasts könnte alles vorbei sein oder auch die Stimmung himmelhoch jauchzend. Denn heute am Freitag, am Tag unserer Aufnahme, ist um 20.30 Uhr das Derby HSV gegen St. Pauli. Und ja, wie jeder bin ich natürlich HSV-Fan. Also wir müssten dann das Intro zur Not nochmal neu drehen. Ich weiß es noch nicht. Frag mich heute Abend um gegen 11 nochmal.
Das wird ein ganz dreckiges 1:1, glaube ich. Mein Tipp.
Ja, gut. Da geht's schon mal los mit der Provokation.
Schon mal die Stimmung gesetzt hier für den Podcast heute.
Okay. Sauber. Da sind wir doch in Stimmung.
Alles klar. Bringen wir jetzt direkt die Themen, bevor das hier sofort eskaliert. Wir sprechen über die Frage, sind die USA bald uninvestierbar? Wir haben Nvidia mit dabei, denn die haben Zahlen gebracht und der Markt wird skeptisch, sagt Sebastian. Wir haben die besten defensiven Aktien ausgegraben. Eine Hörerfrage von Toni hat uns erreicht. Er fragt, Indien jetzt kaufen? Wir sprechen über die Frage raus aus Bitcoin. Wir haben die wichtigsten Kaufmarken an den Märkten eruiert und wir sprechen über China mit der Fragestellung, wie weit geht die Rallye. Und ja, wenn ihr Hörerfragen einreichen wollt, dann macht euch mal schlau unter www.by-the-dip.de. Dort gibt's alle Infos zu unserer By The Dip App und genau, im Gratisbereich könnt ihr einfach die Fragen einstellen und auch sonst gibt's dort jede Menge exklusiven, sehr, sehr guten Content. Sebastian hat dort zum Beispiel sehr, sehr fleißig, zeitnah eine Info eingestellt zu Nvidia. Also die Zahlen waren, glaube ich, 30 Sekunden draußen und schon hattest du eine Analyse am Start. Also das war wirklich Fleißarbeit am Mittwochabend. Fand ich sehr, sehr stark. Aber auch abseits dessen ist die App natürlich einfach ein gutes Tool, um sich aufzuschlauen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Checkt's einfach mal aus. So, und jetzt direkt rein in die erste Frage. Sind die USA bald uninvestierbar? Sebastian, darf ich an dich übergeben?
Du darfst. Also mir kam diese Woche diese Idee für dieses Thema, denn vielleicht erinnert ihr euch noch, letztes Jahr hatten wir auch mal über China gesprochen und China galt ja dort als uninvestierbar unter Investoren, institutionellen Investoren vor allem, weil es ja geheißen hat, ja, das Land hat wirtschaftliche Probleme und wer weiß, was die Parteiführung in Peking macht und wo die als nächstes eingreifen und welche Firma getroffen werden könnte vom politischen Hammer. Und wenn wir jetzt mal in die USA schauen, ich meine, ich hatte es gesagt, neben Taylor Swift hatte diese Woche noch eine andere Frau es in die Schlagzeilen geschafft, Lisa Cook. Denn Donald Trump hat sie ja entlassen wegen, das werden wahrscheinlich Gerichte klären, Falschangaben bei Hypotheken. Es ist auch von Hypothekenbetrug teilweise in den Medien die Rede. Also wir werden sehen, was da rauskommt. Aber Donald Trump versucht, das FED-Gremium, gerade das Entscheidungsgremium rund um den Leitzins immer mehr zu beeinflussen. Er hat ja die fixe Idee, dass er einen Leitzins haben möchte von so etwa 1%, wobei da, also egal, was man sich an Analysen reinzieht, es gibt niemand, der einen Leitzins von 1% irgendwie für realistisch hält. Also sogar Finanzminister Scott Bessent rechnet damit, dass vielleicht 1,5 Prozentpunkte weniger Zins ein optimales Niveau wären. Aber Trump macht auf jeden Fall massiv Druck innerhalb der Fed, aber damit nicht genug. Wir hatten es letzte Woche schon mal angeschnitten, Intel gibt es ja die Staatsbeteiligung, wobei aktuell die Details noch schwammig sind. Aber es war auch diese Woche im Gespräch beispielsweise eine Lockheed Martin oder auch eine Texas Instruments. Also Unternehmen, die viele Staatsaufträge bekommen. Also bei Lockheed Martin ist es so, dass Trump gesagt hat, naja, die bekommen so viel Umsatz von uns, vom Staat, durch unsere Aufträge, da müssen wir ja eine Beteiligung uns reinholen, weil dann können wir dieses Geld wieder zurückholen an uns. Und bei Texas Instruments und verschiedenen anderen, da ist es ja so, dass es heißt, naja, während der Regierung Biden, da gab es so viele Subventionen, also die wollen wir zurückhaben und das in Form einer Beteiligung an den Unternehmen. Und da muss ich schon sagen, muss man sich ja die Frage stellen, wenn das jetzt in einem anderen Land der Fall wäre, dann würden alle sagen, das ist gefährlich, lieber mal raus. In den USA scheint das aber aktuell durchzugehen, weil die Indizes in meinen Augen, die interessiert das nicht. Wir hatten diese Woche mehrere Allzeithochs erreicht. Und deswegen mal die Frage in den Ring, was ich von euch wissen will, sind das jetzt Warnsignale, was da gerade vor sich geht? Oder ist das eher etwas, wo die Märkte recht haben und man sagt so mit einem Achselzucken, naja, wird schon nicht so schlimm werden und wird schon gut ausgehen? Also, wie seht ihr das?
Sind ja auch noch andere Dinge passiert. Allstate, zu 80% war die Anlage fertig gebaut. Aber wie wir wissen, Donald Trump mag nichts so wenig wie Windkraftanlagen und Solaranlagen, wobei Windkraftanlagen aus seiner Sicht noch viel, viel mehr die Umwelt verschandeln und sowieso gar keinen Sinn machen. Und wenn man dann einem ausländischen Unternehmen, welches in dem Fall mit lokalen Partnern zusammengearbeitet hat, kurz vor Fertigstellung des Projekts sagt, nein, wir stampfen das hier komplett ein, dann sind das äußerst bedenkliche Vorgänge. Und dass man dabei dann an China denkt, das ist für mich nur nachvollziehbar. Aber A, muss man die Frage beantworten, wo denn sonst investieren, wenn nicht in den USA? Und B, muss ich sagen, all das, was mir hier nicht gefällt, und wirklich gar nicht gefällt und auch nicht an der Trump-Administration gefällt, das muss ich dann von meinen Investments schon trennen. Das heißt also, ich glaube, A, mangels Alternative und auch B, weil ich am Ende des Tages nicht in ein Land investiere, sondern in Unternehmen investiere, halte ich die USA selbstverständlich weiter für investierbar. Unter dem Aspekt könnte man natürlich, hätte man schon viel länger die Frage stellen können, ist Deutschland uninvestierbar? Weil es bezüglich der Rahmenbedingungen ein viel uninteressanterer Standort ist als die USA. Aber auch in Deutschland kaufe ich eben nicht Deutschland, sondern ja vielleicht deutsche Staatsanleihen. Aber da ich weder deutsche noch amerikanische Staatsanleihen für ein interessantes Investment halte, muss ich mir die Frage nicht stellen. Also ich halte selbstverständlich, insbesondere wenn ich von den aktuellen Themen profitieren möchte, die USA weiter für investierbar. Mein Anteil im Portfolio lag vorher bei Mitte 40% und wird wahrscheinlich auch weiterhin Mitte 40% liegen im langfristigen Portfolio. Also das muss man dann vielleicht mit einem kleinen Leider durchaus voneinander trennen. Ich glaube, das, was sich hier an Entwicklungen ergibt, ist nichts, was uns die nächsten Jahre beschäftigt. Und ja, ist eher ein langfristiger Effekt.
Ja, ich darf an dieser Stelle mal den lieben Robert Halver zitieren. Die Börse ist ein kalter Christ, sagt er. Und ich glaube, in dem Fall hat er recht. Also natürlich ist das so, ohne Wenn und Aber, dass offenbar die USA-Administration, die US-Regierung dabei ist, Institutionen zu kapern und den Staat nach dem eigenen Gusto umzubauen. Aber ich denke, solange sich die Ziele des Aktienmarktes und der US-Regierung decken, hinsichtlich der Fed, ist das momentan kein Problem. Also die Ziele sind ja Zinsen runter, Liquidität rauf. Und insofern ist das der Börse jetzt wahrscheinlich kurzfristig erstmal egal, was da passiert. Nichtsdestotrotz, in den USA sind die besten Unternehmen der Welt beheimatet. Also man kommt an den USA nicht vorbei. Ich denke nur, dass sich die ganze Frage am Dollar-Währungskurs entscheidet. Denn solange es, also die große Frage ist ja, bleibt der Dollar strukturell schwach oder ist das jetzt halt einfach nur eine kurzfristige Delle? Das ist, glaube ich, die große Frage, die sich aktuell jeder Euroanleger beantworten muss, wenn er vor der Fragestellung steht, gebe ich noch mehr Kapital in den US-Markt rein, in tolle Unternehmen, die dort ihren Hauptsitz haben, oder versuche ich was anderes zu finden. Und ich glaube, dass es aktuell in der Tendenz sinnvoller ist, sich nach was anderem umzuschauen. Und da würde ich jetzt mal, weil Lars ja gesagt hat, also was ist die Alternative? Da würde ich jetzt einfach mal die Emerging Markets mit in den Ring werfen, weil klar ist, die Emerging Markets waren jetzt in den letzten 15 Jahren einfach massive Underperformer. Aber wenn man sich jetzt mal die langfristige Rendite der Emerging Markets anschaut, also seit den 60er Jahren bis im Wesentlichen heute, dann haben die einfach im Schnitt real, also nach Abzug von Inflation, 6,8% gebracht und die Industrieländer im Schnitt real 5,3% pro Jahr. Und heute sind die Emerging Markets Bewertungen relativ günstig, plus die makroökonomischen Aussichten haben sich verbessert. Also ich glaube, dass das nicht so eine schlechte Ausgangslage ist, wenn man davon ausgeht, dass der US-Dollar ein bisschen länger strukturell schwach bleibt.
Ich kann noch was ergänzen, Timo. Ich hatte es eigentlich beim China-Thema dabei, aber weil du es ansprichst, die Bewertungen. Ich habe ja eine interessante Grafik und man kann ja, so ein bekannter Bewertungsmaßstab ist, du nimmst so die Gewinne über die letzten 10 Jahre als Durchschnitt und setzt die dann ins Verhältnis zum Indexstand, also das sogenannte PE10. Und wenn man diese Methode des KGVs mal verwendet, das ist also unter institutionellen Investoren eine beliebte Methode, um einfach zu glätten und zu schauen, wo denn Märkte stehen, dann hast du nach dieser Berechnungsmethode für die USA einen Wert von 45 und weil du sagst Emerging Markets, da hast du aktuell einen Wert von 15 und wenn du die Frontier Markets reinnimmst, also die, die noch unterhalb der Schwellenländer stehen, hast du sogar einen Wert von 14. Also kurzum, ja, das sind Riesenchancen, weil da die Bewertungen günstig sind, aber, und ich finde, das ist ja schon ein bisschen durchgekommen, die USA leben halt immer noch von der Alternativlosigkeit. Also als wir vor ein paar Wochen auch über die Rotation gesprochen haben von Kapital, dem sogenannten Debasement Trade, dass Geld rausgeht aus dem Dollar und etwas außerhalb der USA investiert wird, da war das verglichen mit dem Volumen, was in den USA investiert ist, relativ gering. Aber dieses Volumen, wenn da ein bisschen was rausgeht, reicht schon, um die europäischen Aktienmärkte anzuschieben, reicht schon, um die Schwellenländer anzuschieben. Aber der große Batzen des Kapitals bleibt nach wie vor in den USA. Und ich denke, das wird so lange der Fall sein, bis man halt wirklich sagt, okay, es gibt Alternativen. Oder es wird so irre, dass es einfach heißt, okay, wir können nicht mehr investieren, weil durch die ganzen Staatsbeteiligungen einfach so ein großer Einfluss auf die Unternehmen ausgewirkt wird, dass da Investoren sagen, naja, das ist ja eher jetzt ein Staatskonzern, als dass da irgendjemand unternehmerisch noch denkt. Also ich denke, solange das gilt, werden Investoren weiterhin massiv in den USA investiert bleiben.
Werbung. Liebe By The Dip Community, wir bekommen immer wieder Nachrichten von euch, dass ihr unzufrieden seid mit eurem Broker. Schlechte Erreichbarkeit, miese Ausführungen, Chaos bei den Abrechnungen und genau deshalb haben Sebastian, Lars und ich uns vor einiger Zeit entschieden, unsere privaten Depots bei Smart Broker Plus zu führen. Und wir sind mit dieser Entscheidung absolut zufrieden. Smart Broker Plus bietet alles, was wir brauchen. Top-Konditionen, alle Produkte sind handelbar, auch Zertifikate, Rohstoffe und Krypto. Und du, als Teil der By The Dip Community, kriegst außerdem eine exklusive VIP-Betreuung. Bedeutet, deine Anfragen werden bei Smart Broker Plus bevorzugt bearbeitet. Und jetzt das Beste. Wenn du über unseren Link ein kostenloses Depot eröffnest, schenken wir dir 6 Monate By The Dip Plus im Wert von 129 Euro. Nochmal. Du machst ein kostenloses Depot auf und bekommst alle Leistungen von By The Dip Plus für 6 Monate gratis on top. Das bedeutet konkret, du kriegst Einblicke in unsere echten Depots und unsere neuesten Käufe und Verkäufe. Du kriegst wöchentliche Analysen von Aktien und dazu Live-Events und Q&A-Sessions, in denen wir deine Fragen beantworten. Also, nochmal in Kurzform. Geh auf buy-the-dip.de/smart, eröffne dein kostenloses Depot, hol dir 6 Monate By The Dip Plus komplett gratis und dazu kriegst du noch den exklusiven VIP-Service bei Smart Broker Plus, den es nur über uns gibt. Den Link, den findest du wie immer unten in den Shownotes und Lars, Sebastian und ich, wir freuen uns auf dich.
Rechne ich auch mit. Und ich nehme auch nicht an, dass es so weit kommt, weil letztlich willst du natürlich auch ja Anteile im Unternehmen, welches weiterhin prosperiert. Da steht ja nicht der Gedanke des oder der frühere Gedanke des Sozialismus dahinter, wir wollen diese Unternehmen kontrollieren, sondern ja, es ist halt mehr vom Kuchen abhaben wollen. Das mag man mögen oder nicht, aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, Timo, die Ziele decken sich halt momentan weitestgehend mit den Zielen der meisten Anleger. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, immer wenn wir von der USA sprechen, dann sagen wir ja, guck mal, das ist die prosperierende Volkswirtschaft, deswegen laufen die Börsen viel, viel besser. Ich möchte investiert sein in den Unternehmen, die den Markt dominieren, die wahrscheinlich dahingehend sogar einen Burggraben haben gegenüber vielen anderen, wenn man aus den US-Indizes die Mag 7 rausrechnen würde und eine Broadcom noch dazu und noch zwei, drei Unternehmen, dann wäre der S&P 500 schlechter gelaufen als der Nikkei in den letzten Jahren, schlechter gelaufen als der DAX in den letzten Jahren, schlechter gelaufen als der Eurostoxx in den letzten Jahren. Der wäre in etwa so gut gewesen wie, wir kommen ja noch dazu, der Hang Seng. Das heißt also, das sehen wir auch an den gleichgewichteten Indizes. Es sind die Unternehmen, und das mag eine Handvoll, von mir aus auch zwei Handvoll sein, die dominieren den Markt, die haben dafür gesorgt, dass diese massive Outperformance entstanden ist. Und für mich eine massive, beziehungsweise eine nachvollziehbare Outperformance. Ich glaube, dass diese Unternehmen die Möglichkeit haben zu investieren in einem Umfang, das kann schlicht und einfach kein anderer leisten. Das sehen wir jetzt auch, wenn man anschaut, wie schwierig es ist für ein nicht börsennotiertes Unternehmen wie OpenAI, diese riesigen Finanzierungsrunden, die sie machen müssen, um annähernd hier in diesem Investitionszyklus mitzuhalten. Deswegen betrachte ich das ganz nüchtern und sage, an den Unternehmen möchte ich eben gerne beteiligt sein.
Ja, unbedingt. Also USA uninvestierbar, also dass das nicht binär ist, also entweder alles in die USA oder halt gar nichts in die USA. Ich denke, das ist klar. Es kommt halt nur auf die Grundsatzentscheidung an, wie viel möchte man noch in die USA reingeben. Und da ist natürlich die Frage auch, ihr habt es gerade schon mit anklingen lassen, also wir haben tolle Unternehmen, teilweise Marktführer, die Mag 7 in den letzten Jahren alles wegperformt, aber das Thema Beteiligung des Staates. Also seht ihr das nicht als Risiko, dass das, die Rechtssicherheit dann für Investoren auch mit tangiert? Weil es ist ja nicht nur so, ja, ich will jetzt ein bisschen was vom Kuchen abhaben, sondern das kann ja handfeste Konsequenzen haben. Also zum Beispiel die Ausgabe neuer Aktien, dann werden deine Anteile verwässert und so weiter. Also wie seht ihr das?
Also ich sehe das kritisch. Ich sehe das sehr kritisch, weil du hast ja in den USA normalerweise diesen wirtschaftlichen, unternehmerischen Pragmatismus. Und wenn jetzt also auch die Regierung Trump sagt, okay, wir finden das nicht gut, dass ihr Subventionen unter Biden bekommen habt, unter dem CHIPS Act, dann könnte man ja sagen, okay, pass auf, wir wollen das Geld wieder haben, du machst den Rückzahlplan und die Unternehmen stottern das ab. Aber ich finde, in dem Moment, wo du einen Staat irgendwo mit einer nennenswerten Beteiligung in dem Unternehmen drin hast, da wird dann immer irgendwie versucht, Einfluss zu nehmen und auch zu schauen natürlich, dass dieses Unternehmen vielleicht nicht nur dem unternehmerischen Zweck dient, sondern dass du sagst, stellt mal noch mehr Leute in den und den Bundesstaaten ein, weil da wollen wir gewinnen bei der Wahl. Also ich finde das keine positive Entwicklung. Das wird jetzt aber garantiert gar keine Auswirkungen haben auf den Aktienmarkt. Aber wenn das Schule macht und breitflächiger wird und großflächiger, also dann würde ich sagen, wird das schon zu einem kritischen Thema bei den Unternehmen, wo die Regierung drin sitzt, weil dann natürlich auch politische Ziele garantiert da verfolgt werden.
Zumal diese Subventionen ja auch zweckgebunden waren. Also die wurden ja nicht direkt ausgeschüttet an den Vorstand und das Management, sondern diese Subventionen gibt es ja und gab es in der Vergangenheit, damit eben Werke gebaut werden und dementsprechend dann dort Leute arbeiten. Also nicht jede Subvention ist ja völlig irrsinnig. Und unter dem Aspekt, ich denke auch, dass, also Rechtssicherheit ist ein gutes Beispiel. Das ist langfristig ein bisschen erodierend. Und du musst ja als insbesondere ausländischer Investor sehr genau überlegen, in welcher Branche du denn dort dann ein Werk aufmachst, wenn du damit rechnen musst, dass übermorgen jemand sagt, nee, das passt jetzt nicht mehr bei uns rein. Also all das ist schon kritisch, aber uninvestierbar werden die USA eben dadurch nicht. Und wenn man, gerade wenn wir über KI sprechen und andere Themen, dann kommt man an den USA nicht vorbei. Ich würde jetzt nicht unbedingt ein amerikanisches Windkraftunternehmen kaufen. Da wäre ich ein bisschen selektiver.
Du kaufst aber auch keinen US-amerikanischen E-Auto-Hersteller, also insofern.
Genau,
aber aus anderen Gründen.
Das, was wettbewerbsfähig ist.
Okay, der Joke hat nicht ganz gezündet, aber okay.
Nein, das würde ich gar nicht ausschließen. Da kommen wir ja noch zu. Also letztlich muss man das ja auch sagen. Also ich finde ja nach wie vor vieles spannend von diesem amerikanischen Autohersteller. Vielleicht muss man sogar da dann durch die Person hindurchschauen. Es fällt halt besonders da so schwer.
Lass mich nochmal zum Thema Rechtssicherheit eine letzte Frage zu diesem Komplex stellen, bitte. Also ich drehe es mal um als These. Also ich habe ja vorhin gesagt, die Emerging Markets haben eine Outperformance gezeigt, also über Dekaden jetzt wirklich ganz, ganz langfristig, gegenüber den Industrieländern. Da hat man ja in der Wissenschaft, in der Finanzwissenschaft immer davon gesprochen, also dass das so diese Prämie politisches Risiko ist. Wenn jetzt die USA ein höheres politisches Risiko aufweisen würden, müssten dann nicht in der Tendenz auch amerikanische Aktien jetzt auch über langfristige Zeiträume gedacht, auch eine höhere Rendite als der Rest der Industrieländer bringen? Fragezeichen?
Ich würde es so beantworten. Also die These, die du hast, die ist sehr interessant. Aber die USA...
Den Hahn herbeigezogen.
Nee, gar nicht. Also die USA, ich wollte jetzt nur ein bisschen Anlauf nehmen, um mir eine Denkpause zu gönnen. Aber die USA sind ja aktuell auch gepreist. Also wenn du die Bewertungen anschaust, was ich ja gerade hatte, mit einem Wert von 45 verglichen mit 15 bei Schwellenländern und vielleicht 13, 14 bei ja diesen Frontier Markets, da ist ja eingepreist, dass du dir als Investor keine Sorgen machen musst um Rechtssicherheit. Und wenn du jetzt die Rechtssicherheit als Problem bekommst für die Märkte, dann wird das erstmal ausgepreist. Und dann sprechen wir halt dann von niedrigen Bewertungen, die erstmal dann kommen durch das Auspreisen dieses Bonus, den wir mal hatten, dieses Risikoabschlags. Und dann wird es erstmal an den Märkten deutlich nach unten gehen. Und wenn dann ein Bewertungsniveau gefunden wird, auf einem Schwellenlandniveau, dann heißt es natürlich, okay, von da könnte wieder eine Outperformance entstehen, wenn Investoren wieder in die USA reingehen. Aber ich finde, wenn du ein Land hast mit so viel Rechtssicherheit für Anleger, für Investoren, für alle möglichen Leute und dann ändert sich das fundamental, dann ist das erstmal brutalst negativ, weil das alles, also diese ganze Sicherheit, die geht erstmal komplett raus aus dem Markt.
Ja, okay, alles klar. Nee, das ist... Lars, sorry, ich wollte dich nicht abwürgen.
Nein, ich stimme, ich glaube, dass einfach... da ist nicht ganz so viel Platz dann für diese, also Ethik und Moral sind ja wichtige Themen, aber eben an der Börse, auch wenn man sich es manchmal wünscht, nicht ganz so entscheidend. Ich glaube auch, dass wir es sehen werden in den rund um die Emirate und so weiter. Wir sehen, wie dort Investitionen hinfließen, weil das wichtige große Investoren werden. Und dementsprechend, China ist wahrscheinlich, wenn man immer sagt, es gibt einen China-Malus, dann stimmt das auch nur zum Teil. Die Hälfte der Welt investiert ja in China. Nur diejenigen, die ganz maßgeblich sind mit ihren Milliarden und Abermilliarden von Investorensummen, nämlich die amerikanischen Investoren, die halten sich weitestgehend, zumindest mal im Vergleich, raus aus China. Und dadurch entsteht ein China-Malus. Und die Börse würde gegebenenfalls auch in irgendeinem totalitären oder Anleger würden auch in einem totalitären Staat investieren, wenn sie sich dort überdurchschnittliche Renditen erwarten könnten.
Ja, das ist, denke ich, ja, da kommen wir schon wieder zu dem Eingangsstatement von Robert Halver. Also die Börse ist da tatsächlich ein kalter Christ. Aber lass uns an dieser Stelle diesen Themenkomplex verlassen und zu Nvidia rübergehen. Sebastian, der Markt wird skeptisch. Das ist die These, die du mitgebracht hast. Und hol uns mal ein bisschen ab.
Sag mal so, ich habe es als Thema mitgebracht, nicht unbedingt als meine These. Ich habe es herausgeglaubt an den verschiedenen Research-Berichten, die zu Nvidia kamen. Wir hatten ja am Mittwoch
ein schönes Wort, herausgeglaubt. Oder herausgeklaubt. Hast du
geglaubt?
Entschuldigung.
Aber man kann es auch geglaubt. Achso, könnte man auch so formulieren.
Ich habe es herausgeglaubt aus den Meldungen. Okay, nee, sorry. Entschuldigung, dass ich dazwischen gegangen bin.
Alles gut. Ja, okay. Und wir hatten ja Nvidia nachbörslich die Zahlen und ich fand es interessant, wie fast immer ging der Wert erstmal nach unten und es kam dann wieder so eine Skepsis auf. Das heißt, auch in der Nachbereitung der Zahlen, vor allem weil ja in der Guidance, also in der Vorausschau, da war nicht mehr groß die Rede von China und da war auch nicht mehr groß die Rede von den H20-Chips, ob die in China abgesetzt werden können. Da ist ja zum einen, dass Nvidia, wir hatten es vor ein, zwei Folgen ja schon diskutiert, gegen eine 15-prozentige Umsatzbeteiligung an die Regierung Trump darf Nvidia wieder Chips nach China verkaufen. Dann gab es aber Äußerungen auch von Handelsminister Howard Lutnick, der gesagt hat, naja, also die Chips, die wir den Chinesen geben, die sind nicht mal drittklassiges Niveau für uns. Und das hat in China dann wieder für Aufruhr gesorgt. Und die Chinesen haben dann gesagt, na okay, wir sollten lieber eigene Chips entwickeln, was aktuell auch den chinesischen Tech-Sektor brutal beflügelt und nach oben zieht. Und in jedem Fall ist jetzt so eine Nvidia-Skepsis wieder entstanden. Das heißt, die Zahlen kamen, da war jetzt nicht mehr von China die Rede. Dann sieht man natürlich auch innerhalb des Wachstums, dass da eine Abschwächung drin ist. Also beispielsweise, ich habe mal mitgebracht, wenn ihr mal das Umsatzwachstum von Quartal zum Vorjahresquartal anschaut, da hatten wir teilweise Ende des letzten Jahres ja Steigerungen von 300%. Mittlerweile sind wir bei Steigerungen von 50%. Also das ist natürlich irgendwo ein Rückgang, aber das sind immer noch brutale Wachstumsraten, vor allem auf einem Niveau, wo ja Nvidia mittlerweile Umsätze schiebt. Da musst du ja diese zusätzlichen Milliarden erstmal irgendwo im Markt wieder finden. Und da finde ich interessant, dass, wenn die Zahlen kommen, relativ viele Skeptiker wieder auf dem Plan waren. Und das ist für mich auch so eine Bestätigung als jemand, der in Nvidia investiert ist, dass, wenn so schnell Skepsis reinkommt, dann kann das für mich nicht bedeuten, dass Nvidia irgendwie zu hoch gepreist ist oder falsch gepreist ist. Vor allem, wenn man mal schaut, auch für die Umsätze, die im nächsten Jahr reinkommen und die Gewinne, wird Nvidia von aktuell einem KGV um 40 wahrscheinlich auf ein KGV von 30 fallen. Und das halt bei so einem brutalen Wachstum, was da an den Tag gelegt wird. Also da muss ich sagen, der Markt ist zwar skeptisch, was die Zahlen angeht. Ich finde das allerdings extrem positiv, weil es mir zeigt, dass da keine Übertreibung momentan vorhanden ist. Also keine fundamentale Übertreibung zumindest. Also von daher muss ich sagen, da bleibe ich gerne bei Nvidia investiert. Und wenn wir einen Rücksetzer sehen, dann nehme ich den auch gerne mit und kaufe dazu. Habt ihr da noch Ideen zu Nvidia oder seht ihr es sogar kritischer als ich?
Das? Timo, du bist doch, glaube ich, auch investiert, ne?
Nicht direkt, ist kein Direktinvestment, aber ist trotzdem meine viertgrößte Einzelposition, wenn ich mal meinen Portfolio-Tracker anschmeiße. Also die Nvidia ist schon relativ hoch gewichtet bei mir im Portfolio. Ich kann es nicht beurteilen, einfach deswegen, weil ich nicht sicher bin, ob dieses Überraschungspotenzial nicht mittlerweile dasjenige ist, was halt einfach so ein bisschen verloren gegangen ist. Also ich glaube, zuvor hat sich der Markt immer die Augen gerieben, was melden die jetzt schon wieder für Zahlen, was melden die jetzt schon wieder für Zahlen, und sie haben eigentlich immer alles geschlagen, und jetzt ist das halt wie so ein Gewöhnungseffekt, ne? Das ist irgendwie wie so, ja, das sechste Bier, das bringt am Ende auch nicht mehr viel Neues, sozusagen, aber und insofern ist das vielleicht sogar so ein bisschen wie bei Nvidia jetzt. Also, dass sie brutal stark sind, 80% Bruttomarge, 50% Nettomarge, dass sie toll wachsen und dass sie halt einfach eine unvergleichliche Marktstellung haben. Alles geschenkt. Nur jetzt ist natürlich die Frage, wie viel kann da noch gehen? Und Wedbush sagt, also bis 5 Billionen kann es noch gehen. Das sind jetzt gut und gerne 15% Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau aus. Aber mich beschäftigt vielmehr die Frage, wir gehen immer davon aus, dass eine sehr starke Korrektur oder vielleicht der nächste Bärmarkt erst dann kommt, wenn zuvor eine Übertreibung stattgefunden hat. Und wenn man mal in die Börsenhistorie reinschaut, dann war das hier oftmals auch so. Aber muss das zwangsläufig mal so sein, dass zuvor eine Fahnenstange entsteht, egal ob bei einem Einzelwert oder einem Index, und dann, also diese Sorglosigkeit dann quasi zu dem heftigen Abverkauf führt? Oder kann das nicht auch einfach so einsetzen?
Also könnte natürlich, aber dann wäre es ein umso größeres Geschenk, denn Sentimentübertreibungen machen es dir relativ einfach. Dann merkst du, wenn es euphorisch ist, und kannst aussteigen. Das andere wären ja Übertreibungen in der Bewertung. Und die sehen wir einfach nicht. Und wenn irgendein schwarzer Schwan, sei es eine Nachricht, dass man nun doch keine Chips nach China verkaufen kann, ich meine, es ist ja in den aktuellen Quartalszahlen überhaupt nicht drin. Es gibt ja, ich weiß, über Singapur und so weiter, da laufen noch ein paar Trials, inwiefern vielleicht da doch Chips hingekommen sind. Aber heute Morgen habe ich nochmal gelesen, ich glaube, das spricht dafür, dass die Meldung nicht nächste Woche kommt, dass die Verhandlungen noch ein bisschen dauern könnten. Also das sind ja Verhandlungen im Wesentlichen zwischen Jensen Huang und der Trump-Administration. Ich gehe aber davon aus, dass sie nach China liefern dürfen, dass man das dann auch ein bisschen anders verpackt, als ihr kriegt die ollen Dinger. Alles geschenkt, aber das ist ja ein zusätzliches Potenzial, welches beziffert wurde auf bis zu 50 Milliarden US-Dollar. Und das hat insofern also schon einen Impact. Für mich ist dieser Superzyklus, den wir momentan sehen hier in diesem Sektor, der ist noch nicht vorbei, selbst wenn das in den letzten 2 Jahren relativ bullisch war. Das ist alles andere als eine übertriebene Bewertung. Sollte die Nvidia-Aktie aus welchen Gründen auch immer mal ein bisschen korrigieren in Richtung 150 oder 160 US-Dollar, dann wäre das eine attraktive Kaufgelegenheit. Das sind exzellente Zahlen. Und wir sprechen hier gerade über eine Enttäuschung gestern von, am Ende waren es noch minus 0,8% oder so. Also wenn so die schlechten Tage aussehen, dann können sich die Nvidia-Aktionäre durchaus glücklich schätzen. Und die anderen aus dem Sektor haben halt auch sensationell geliefert.
Du sprichst noch einen guten Punkt. Ich lasse dich gleich, Timo. Ich wollte nur ergänzen, Jensen Huang. Also das ist auch jemand, wo ich sage, so jemand wünschst du dir als CEO. Also erinnert ihr euch noch, als letztes Mal dieser Abschreiber drin war in den Zahlen, weil es geheißen hat, oh, China-Geschäft bricht komplett weg. Und ich weiß nicht, waren es dann 8 Milliarden oder 10, wo man gesagt hat, naja, die Chips werden wir nicht mehr los, weil wenn die Chinesen nicht kaufen oder kaufen dürfen, dann will die im Moment keiner haben, weil alle anderen dürfen ja die neuen Hochleistungschips kaufen. Und dann hat Jensen Huang ja eigentlich direkt seinen Privatchat angeworfen, ist alle in Washington abgeklappert oder hat alle abgeklappert, ist dann nach China geflogen, hat in China alle abgeklappert und irgendwie hat er es dann geschafft, dass es doch wieder einen Deal gibt. Also ich muss sagen, das ist auch jemand, der zu den verschiedensten Parteien gute Beziehungen pflegt und dadurch für uns Aktionäre und fürs Unternehmen natürlich auch entsprechende Deals machen kann, weil dann doch sich wieder irgendwo Türen öffnen. Also wenn ich da zurückschaue, zwischen diese Chips kannst du abschreiben, die kannst du verschrotten und wo wir jetzt stehen, da hat jemand im Hintergrund wirklich viel gearbeitet und viele Fäden auch gezogen.
Ja, absolut. Kann ich nur unterschreiben. Aber Sebastian, würdest du der Nvidia auch zuschreiben, dass es eine defensive Aktie ist, weil sie so gut positioniert sind?
Die Nvidia?
Wahrscheinlich nicht, ne? Ja.
Nee, eher nicht.
Okay. Bisschen ungelenke Überleitung. Tut mir leid. Ja, ich wollte zum Thema Nummer 3 jetzt einfach mit euch rübergehen. Die besten neuen defensiven Aktien, die haben wir im Gepäck und ja, an wen darf ich übergeben? Lars, an dich?
Nö, wenn es nicht sein muss.
Okay. Ich mach auch das Thema okay. Noch mit. Ja, die Idee kam ja eigentlich von unserem geschätzten Kollegen Armin, also Armin Brack vom Aktienkanal rein. Und er hat bei uns in der App, da könnt ihr auch alle reinschauen, eine Liste veröffentlicht mit 10 defensiven Aktien. Und jetzt muss man ja sagen, okay, defensive Aktien, lockst du jetzt nicht unbedingt noch irgendjemand hinterm Ofen hervor. Aber die These, die Armin hier anstößt und die auch in dieser Liste hervorkommt, ist, sagen wir mal, so eine Art Wandel. Also wenn man bis jetzt auch in der Geldanlage, gerade auch institutionell, an defensive Aktien, Werte oder Sektoren gedacht hat, dann war das eher irgendwo Gesundheitssektor, also Pharma, oder da waren Versorger mit drin oder Basiskonsum, was man jeden Tag braucht. Und das waren Werte, die gerade auch in turbulenten Zeiten, weil sie in relativ planbares, berechenbares, auch langweiliges Geschäftsmodell haben, sind das halt so Stabilitätsanker im Depot. Und Armin ist jetzt mal hergegangen, auch mit der These, und sagt, naja, müssten bei solchen defensiven Aktien eigentlich nicht auch Rüstungswerte mittlerweile drin sein? Denn wir leben ja in einer Welt, die volatiler wird, das heißt mit mehr geopolitischen Risiken. Davon profitieren ja oftmals Rüstungswerte ganz direkt. Aber natürlich dann auch entsprechend haben diese Rüstungswerte eine gewisse Planbarkeit, weil die staatlichen Budgets ja dafür abgestellt wurden, dass mehr eingekauft wird, auch über die Jahre. Also wenn man mal die Auslastung von verschiedenen Werten anschaut, was da am Bestellvolumen für die nächsten Jahre noch lauert, dann bringt das natürlich eine Planbarkeit mit rein. Und sie sind natürlich auch entsprechend direkte Krisenprofiteure. Und da hat der Armin also eine entsprechende Liste mit Werten veröffentlicht. Holt euch die mal bei uns in der App gerne unter www.buy-the-dip.de, Posting von Freitag. Und da wollte ich einfach die These mal mit euch diskutieren. Sind Rüstungswerte, wenn wir jetzt in dem Portfolio auf defensive Werte setzen, gehören die damit als neue defensive Werte rein? Oder sollten die, wir hatten es gerade bei einer Nvidia, eher anders kategorisiert werden und man sagt, ja, es ist eigentlich nicht ein klassischer defensiver Wert.
Also da ich die Liste selber auch noch nicht gesehen habe, bin ich selber tatsächlich super gespannt, wen Armin da alles ausgegraben hat. Insbesondere unter dem Aspekt, dass Armin ja auch sagt, okay, also da muss man auch vielleicht ein bisschen neu denken und vielleicht neue Ansätze finden. Also insofern glaube ich, dass das echt spannend ist. Ich würde da nochmal folgenden Gedanken mit reingeben und komme dann nochmal ganz kurz hinten raus zur Rüstung. Also ich glaube, dass man unterscheiden muss zwischen Aktie und Geschäftsmodell. Also es gibt zahlreiche Geschäftsmodelle aus meiner Sicht, die defensiv sind, deren Aktien aber sozusagen noch als riskant eingestuft werden, eben weil sie weil das Wachstum gepreist wird. Und deswegen also in Risk-Off-Modi dann höchstwahrscheinlich auch viel, viel stärker abverkauft werden. Ich spreche von Aktien oder von Unternehmen, besser gesagt, die also zum Beispiel dieses Abo-Modell fahren. Und ich glaube, dass das also sehr gut planbare Erlöse einfach liefert. Und wenn ich jetzt dann an Abo-Modelle denke, dann denke ich an Cloud-Anbieter, dann denke ich zum Teil an Cybersecurity, dann denke ich an SAP, dann denke ich an Oracle, dann denke ich ehrlicherweise auch an Netflix und Spotify. ist alles aus meiner Sicht ein defensives Geschäftsmodell, aber die Aktien sind natürlich keineswegs defensiv, dass die dir in einem Risk-Off-Modus halt irgendwas abfedern im Portfolio. Und trotzdem glaube ich, dass diese Geschäftsmodelle defensiv sind. Und nochmal ganz kurz zum Rüstungssektor. Ja, ich glaube auch, dass das jetzt temporär ein defensiver Sektor sein kann, auch wenn da natürlich schon viel drin ist und viel eingepreist ist, aber es gibt so viel geopolitischen, makroökonomischen Rückenwind und so viele Investitionsprogramme, die aufgelegt werden. Und ja, dass das halt einfach jetzt wahrscheinlich eine temporäre Phase ist, vielleicht der nächsten 5 Jahre, wo man halt einfach sagen kann, ja, Rüstung ist höchstwahrscheinlich defensiv. Aber ich glaube, noch defensiver ist in Cyber Security. Allerdings das, und ich glaube, Lars hat das, oder ihr beide habt schon in den letzten Ausgaben mal mit besprochen, dass da die Bewertungen natürlich auch schon astronomisch sind. Also insofern kann man nicht sagen, das ist eine defensive Aktie. Und trotzdem würde ich sagen, es ist ein defensives Geschäftsmodell.
Also ich denke, man muss unterscheiden zwischen dem Geschäftsmodell, und für mich ist der Begriff defensiv, bezieht sich dann auf die Funktionen im Portfolio. Und damit ich dann dieses, ich weiß gar nicht, ob es ein Prädikat ist, diese Bewertung, Einschätzung vornehmen kann, ist es defensiv, möchte ich, dass es möglichst wenig zyklisch ist und möglichst unabhängig von konjunkturellen Schwankungen. Deswegen haben wir immer gesagt, Energie, Pharma, Konsum gehört dazu. Ja, was soll in der Welt passieren, dass wir keine Energie mehr brauchen? Ja, in Rezession brauchen wir etwas weniger Energie, aber die Basisversorgung muss immer da sein. Wir gehen weiterhin im Supermarkt einkaufen und wir brauchen unsere Medikamente und andere Dinge, die uns schöner und älter machen. Und das ist für mich defensiv. Deswegen würde ich auch Rüstung nicht unbedingt dazu zählen. Ich würde auch Luxusartikelhersteller nicht unbedingt dazu zählen, weil sie eben gewisse Schwankungen haben werden. Und dann spielt Bewertung dabei auch noch eine Rolle. Und da sieht man ja die Schwankung. Also eine LVMH war schon mal doppelt so hoch bewertet. Jetzt ist sie ein bisschen günstiger, hat sich vom Tief ein bisschen erholt. Eine Rheinmetall hat, glaube ich, ein aktuelles KGV von, ist jetzt nicht in der Liste drin, sondern ich glaube etwas günstigere, sagen wir mal, europäische Pendants. KGV von 59. Ich meine, wer in der Welt kommt denn jetzt momentan zu einem anderen Ergebnis, außer Rheinmetall profitiert von den aktuellen Umständen? Das ist prozyklischer geht's gar nicht mehr. Das heißt nicht, dass die Aktie nicht weiter steigen kann, aber das ist für mich dann hat für mich nicht so ganz den defensiven Charakter. Also ich möchte in meinem Depot, möchte ich auf jeden Fall defensive Werte haben, aber das sind dann eher welche, die mit aktuellen Fragen, also Cybersecurity oder Verteidigung und so weiter, herzlich wenig zu tun haben. Sondern ich mache morgens die Zeitung auf und denke, holla die Waldfee, das ist jetzt aber schlecht. Das wird mir den Tag vermiesen und mehr. Und dann denke ich an ein paar Aktien und denke daran, ja gut, die wird es nicht tangieren. Die Leute werden trotzdem einkaufen gehen und zum Arzt gehen.
Aber gut, wenn Pharma so defensiv ist, dann muss man da aber auch mal die Drawdowns von einigen Aktienwerten sehen. Also dann haben einige Werte auf jeden Fall nicht mehr diese Funktion im Portfolio erfüllt. Und auch ehrlicherweise eine Münchner Rück, also wenn du dir mal den Drawdown im Corona-Crash anschaust, vielleicht war es vergleichbar wenig im Vergleich zu anderen, aber das war also die Kerze, die Monatskerze ist schon beachtlich, die da also, im März 2020 entstanden ist.
Wir sehen in diesen Charts natürlich nicht die Dividendenausschüttung, die bei all diesen Werten, es gibt keinen wirklich defensiven Wert, der nicht auch ein anständiger Dividendenzahler ist. Und da würde ich dann langfristige Zeiträume, also da schaut man sich Dekaden an, nicht unbedingt 1-2 Jahre. Ich gebe dir vollkommen recht, die Volatilität dann auszuhalten, das gehört mit dazu. Aber es geht ja in solchen Momenten auch oft um die Frage, wo möchte ich denn nachkaufen in solchen Momenten? Und wenn defensive Aktien dann so unter Druck geraten, wo dir keiner erklären konnte, warum jetzt bitteschön das Geschäftsmodell einer Münchner Rück durch eine Pandemie beziehungsweise die Maßnahmen darauf, warum sollte sich denn dadurch in irgendeiner Art und Weise was beeinträchtigen? Was übrigens auch nicht passiert ist, es gab nicht eine einzige Zahlendelle bei der Münchner Rück. Im Gegenteil. Und ja, deswegen aber möchte man die Aktien dann haben, dass die schwanken trotzdem, weil die Stimmung so ist, keine Frage. Haben wir ja neulich festgestellt, also die Top 10 Low-Volatility-Aktien hatten trotzdem in ihrer Geschichte allesamt Korrekturen größer 50% drin.
Und trotzdem spricht rein gar nichts von dem, was du gesagt hast, dagegen, dass Cybersecurity nicht im Wesentlichen auch neues defensives Feld ist, was sich jetzt vielleicht herausentwickelt, weil jetzt vielleicht ist Cybersecurity auch deswegen, weil es noch relativ jung ist und weil es irgendwie mit Tech assoziiert wird und weil es in den letzten Jahren natürlich um gewaltiges Wachstum ging, wird Cybersecurity aktuell noch als wachstumswert gepreist. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist jetzt nichts. Du solltest dir keinen Cybersecurity-Wert kaufen. Jetzt in der mit der Maßgabe, das wird mir helfen, das Portfolio zu glätten im nächsten Crash, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht dann im nächsten Crash dann genau so ein Ding auch nochmal aufzusammeln, so wie du möglicherweise auch damals bei der Münchner Rück. Ich denke, das war eine goldene Gelegenheit für dich, da hast du gerne zugegriffen. Und ich denke, dass es halt auch dann der nächste große Bärmarkt eine goldene Gelegenheit wird, eben bei vielen Unternehmen zuzugreifen, die halt diese Abo-Modelle und damit diese gut planbaren Erlöse haben. Und insbesondere also auch bei in einem Branchenumfeld, wo man definitiv weiß, das wird nicht mehr weggehen, weil solange das Internet existiert, wird auch Cybersecurity nicht mehr weggehen. Und ja, jetzt kann man natürlich streiten, es gibt viel Konkurrenz und alles keine Frage, dass man da auch gucken muss, ja, wer hat denn da jetzt wirklich den großen Login-Effekt und gibt es dann nicht auch möglicherweise irgendwann eine Konsolidierung in der Branche oder einen großen Preiskampf? Alles geschenkt. Aber ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll ist, vielleicht sowas als defensive Branche zu denken und vielleicht sogar auch darüber nachzudenken, ob Netflix oder Spotify nicht irgendwann auch mal wirklich was Defensives sein kann.
Stimme ich nicht zu, weil wir nein, es stimmt einfach, weil man kann die Kosten nicht miteinander vergleichen. Sag mir mal, wer vor 10 Jahren Marktführer war, Cybersecurity, oder vor 5 Jahren. Es kostet enorm viel Geld. Die müssen permanent die CapEx, also die Ausgaben dieser Unternehmen, um ihre State-of-the-Art-Software zu halten, sind enorm hoch. Und das ist etwas anderes bei die Marktführer, wenn wir über Konsumartikel sprechen, sind heute die gleichen wie vor 10 Jahren und vor 15 Jahren. Das ist langweilig, ja, eine Unilever oder Mondelez oder und so weiter und so fort. Aber im Cybersecurity-Bereich ist es schwer wahrscheinlich heute den einen Marktführer zu nennen. Wir können die Aktie, Palo Alto hat wahrscheinlich die größte Market Cap. Aber es ist der Kostenblock und der Druck, hier Innovationen zu liefern, ist einfach ein sehr großer. Das macht Cybersecurity nicht uninteressant, erfüllt aber für mich im Portfolio nicht den gleichen defensiven Charakter. Nichtsdestotrotz, bei der nächsten Korrektur kann man da gerne zuschlagen.
Hallo zusammen, kurze Unterbrechung, Sebastian hier. Ihr kennt mich ja nicht nur als Teil des Buy-the-Dip-Teams, sondern auch als die freundliche Stimme, die euch in den letzten Episoden immer wieder dazu aufgerufen hat, dass ihr alle vom Zuhörer zum Abonnenten des Podcasts werdet. Daher, ich fasse mich mal ganz kurz und lade euch im Namen von Lars und auch Timo und natürlich mir dazu ein, dass ihr genau jetzt auf den Abo-Button drückt. Moment, ich warte gerne. Super. Danke fürs Erledigen. Und ab jetzt seid ihr immer informiert, wenn die nächste Buy-the-Dip-Folge für euch bereitsteht.
Sebastian, jetzt haben wir dich sehr lange außen vor gelassen.
Nein, ich habe euch gerne gelauscht. Also ich habe jetzt da, ich könnte jetzt noch einen Aspekt reinbringen, ob jetzt, weißt du, du guckst auf Cybersecurity und man sagt, ja, ist das vielleicht was Defensives für die nächste Krise oder ist das vielleicht irgendwie ein gutes Brot- und Buttergeschäft, weil immer mehr Firmen angegriffen werden, dann kommt die nächste These, ja, ist Rüstung was, weil die sind Krisenprofiteure. Vielleicht sollte man einfach auch nur auf die Cashflows gucken, weißt du, du nimmst dir, dann wären wir bei den großen Tech-Konzernen, du nimmst dir die riesen Free-Cashflows haben, weil die einfach so viel Geld haben, dass du weißt, okay, die sind so gut kapitalisiert, dass selbst egal in welcher Krise, habe ich da Unternehmen mit so viel Kapital, dass die sich einfach besser halten werden. Das hatten wir auch vor 2 Jahren in diesem Abverkauf, dass ja Investoren teilweise die Mag 7 als sicheren Hafen wieder gesehen haben. Also ich finde, man kann das Thema relativ weit spinnen und wird zurzeit für viele Sektoren eigentlich auch eine vernünftige Begründung finden, warum man auch ein bisschen breiter zumindest denken kann, was defensive Werte angeht. Aber im Kern habe ich so defensive Werte auch in meinem Portfolio. Die Frage ist eigentlich, mische ich da ab und zu noch einen dazu und nicht so ein Entweder-Oder? Das heißt, raus mit Pharma und raus mit langweiligem Basiskonsum und Versorgern und rein mit Cybersecurity und Verteidigungswerten. sondern habe ich so eine Art, sind wir eigentlich wieder beim Core Satellite der defensiven Werte, habe ich so einen Kern der klassischen langweiligen Unternehmen und mische halt hier und da vielleicht noch ein anderes dazu, weil ich sage, in der Welt, in der wir sind und wie sie sich verändert, könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel auch Investoren gerade in Krisenzeiten halt ja in den Netflix reingehen und die sich dann relativ besser hält. Ich meine, wenn es runtergeht, das haben wir ja gerade festgestellt, dann shift ja alles ab. Die Frage ist halt, hast du ein paar Werte, die sind bei -40% statt alle irgendwo bei -70% und damit bist du ja relativ auch ein bisschen besser wieder dran. Also mehr kannst du ja nicht tun. Der Wert wird in einem Abverkauf, wird auch eine Henkel nicht oben bleiben und sagen, na, uns interessiert das nicht.
Ich finde diesen Gedanken mit dem Core Satellite quasi der defensiven Wert, finde ich spannend. Und ich bin jetzt umso mehr gespannt auf die Liste von Armin. Wie gesagt, ich kenne sie noch nicht, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, da bin ich wirklich jetzt gespannt, auch aufgrund unserer Diskussion, welche Werte da Armin auf die Liste mit draufgepackt hat. Und ja, nochmal der Hinweis, www.buy-dip.de. Einfach mal die App auschecken, gratis das Ding. Und ja, dann seht ihr dort im Feed auch die Liste von Armin. Und ja, App ist ein gutes Stichwort. Dort hat uns nämlich die Hörerfrage von Toni erreicht. Toni, liebe Grüße an dich. Er fragt, Indien jetzt kaufen? Ich denke, der Hintergrund der Frage hat zu tun mit den Zöllen, die Donald Trump jetzt zusätzlich auf Einfuhren aus Indien, zumindest auf bestimmte Warengruppen, erhoben hat. Also 50% steht da jetzt gerade im Raum. Und ja, damit übergebe ich erstmal an euch.
Möchtest du, Lars?
Ja, gerne. Indien, wir haben es ja schon häufig besprochen und es ist... India never gets cheap. So langsam, je nachdem, wie diese Zollandrohung dann umgesetzt werden, könnte sich das allerdings ändern. Wir haben ja auch mal große Konglomerate wie eine Reliance Industries besprochen. Die haben schon durchaus korrigiert. Der Vorteil gegenüber den Zollankündigungen, die wir im April gesehen haben und die dann weltweit zu, na, formulieren wir es mal so, schönen Kaufchancen geführt haben, ist allerdings, dass der Markt mittlerweile ein bisschen desensibilisierter daran geht. Deswegen sind jetzt nicht alle Kurse eingebrochen, obwohl Analysten durchaus sagen, wenn das so käme, ja, dann ist das für Indien auf jeden Fall eine wirtschaftliche Belastung. Da besteht überhaupt gar kein Zweifel. Nur der Markt geht davon aus, dass es wieder Verhandlungsmasse ist. Es geht ja da auch weniger um Indien. Es geht darum, dass Indien russisches Öl einkauft und zum Teil Gas. Und ja, das gefällt Donald nicht, der gerne selber bestimmt, an wen was geliefert wird. Und unter dem Aspekt könnte das eine Kaufgelegenheit werden. Nach wie vor hat Indien einen ganz großen Vorteil, ist ja auch mittlerweile zur viertgrößten Volkswirtschaft aufgestiegen, hat eine sehr junge Bevölkerung, sehr technikaffin, insbesondere in einer, man muss es ja in Indien sagen, Klasse, ja, dass dieses Kastensystem in Indien ist immer noch recht weit verbreitet, zum Teil auch sehr, sehr gut ausgebildet. Und es wird immer wieder so der Vergleich gezogen, wenn man sich anschaut, dieser China Moment, also 2007. Durch Zufall ist das GDP von Indien jetzt etwa genau das, was in China 2007, also entspricht in etwa der gleichen Höhe. Und wir wissen, was anschließend passiert war. Ein enormer Bull Run in China. Der Unterschied für mich ist, dass China den Vorteil hatte einer Welt, die sich dann globalisiert hat. Und das haben diesen Effekt, den werden wir jetzt so natürlich nicht nochmal spüren, eher das Gegenteil. Deswegen ist Indien für mich auch nicht das neue China. Und ich würde, bevor ich dann erstmal einen Punkt mache, auch noch einen Aspekt weiter reingeben, der jetzt gerade ein sehr aktueller ist. 3/4 des Landes ist ausgerechnet in einer Zone, in der wir die klimatischen Veränderungen geradezu brutal spüren. Also auch jetzt leidet ein großer Teil des Landes unter Temperaturen von mehr als 40%. Und es gibt klare Studien, dass das auf die Produktivität eines Landes durchschlägt, wenn sie immer wieder von diesen Hitzewellen heimgesucht wird. Und wir die Veränderungen, die ja hier stattfinden, sind eher dramatischer. Deswegen, ich finde Indien nicht uninteressant. Ich habe kein Direktinvestment. Ich habe auch momentan keins geplant. Dafür ist die Situation aus meiner Sicht nicht eindeutig genug.
Also ich hab jetzt gerade nebenbei mal auf den Franklin FTSE India ETF geschaut. Habe ich auch schon länger hier auf der Watchlist. Der hat seit Anfang des Jahres 15% verloren. Und Du hast genau den richtigen Punkt, ja, Indien never gets cheap. Also Indien ist ja immer teuer. Ich habe mir mal gestern, die Mühe, es war jetzt keine große Mühe gemacht, aber es ist so interessant, wenn du deutsche Unternehmen ansiehst, die eine Tochter in Indien an der Börse haben. Also beispielsweise Schaeffler. Schaeffler, hier Autobranche, Automobilzulieferer, kommt in Deutschland auf ein KGV von 9 und die indische Tochter auf ein KGV von 46. Also da sieht man mal, welche extremen Aufschläge auch in Indien bezahlt werden. Und gerade wenn jetzt diese Unternehmen im Gesamten über den Markt, wie gesagt, der ETF auf Indien hat 15% verloren, billiger werden, dann ist das in meinen Augen eine Chance. Also wenn dieser ETF sich jetzt mal auspendelt, dann sehe ich da wirklich eine gute Einstiegsgelegenheit mal auf ein paar Monate, vielleicht 1-2 Jahre. Denn genau das, was du sagst, Lars, hier diese Zölle gegenüber Indien, das wird am Ende wieder sich in Wohlgefallen auflösen. Denn das Thema ist ja wirklich, dass Indien Öl aus Russland kauft. Und da hatte ich mich jetzt mal beschäftigt, welche Ersparnisse denn hier bei diesem Ölkauf gegenüberstehen zu dem Risiko, dass Zölle auf die exportierten Waren kommen. Und Bloomberg hat recherchiert oder auch ermittelt, dass wahrscheinlich die Inder sich so 4 Milliarden Dollar pro Jahr sparen, indem sie russisches Öl billiger einkaufen können als zum Weltmarktpreis. Aber gleichzeitig exportiert Indien fast 90 Milliarden Dollar pro Jahr in Richtung der USA an Warenwert. Das heißt, da ist natürlich ein viel größeres Risiko in diesen 90 Milliarden drin, als bei den 4 Milliarden Ersparnis. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass man da auch eine Einigung finden wird und dann werden indische Aktien wieder anziehen.
Das Ding ist, dass eigentlich Indien gar nicht so exportabhängig ist, sondern dass die halt einen großen Teil ihrer Wirtschaftsleistung auch im eigenen Land erwirtschaften können. Die interessante Frage wäre jetzt natürlich, wie ist denn jetzt der Anteil der börsengelisteten Unternehmen am Export? Also ich glaube, und insbesondere in die USA. Also ich weiß, die USA sind der größte Exportpartner für Indien, also die größte Exportregion. Also 90 Milliarden pro Jahr, du hast es eben gesagt, Sebastian. Aber ja, ich kann das halt aktuell nicht beantworten. Also klar, die werden ab 2027 sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt höchstwahrscheinlich, werden Japan, Deutschland überholen. Die wachsen irgendwie mit 6% pro Jahr. Dort entsteht eine große Mittelschicht. Die werden alle auch irgendwann anfangen, auch höherpreisige Produkte zu kaufen. Also das ist schon super interessant dort, aber ist halt die Frage, ob man das nicht lieber über Bande spielt, also über Unternehmen, die es schaffen, dort diesen Markt dann zu erschließen, oder ob man das spielt mit einem direkten Indien-Exposure. Und da habe ich aktuell ehrlicherweise keine ausgeprägte Meinung dazu. Ich habe auch nur rausgesucht, also korrigier mich, Sebastian, wenn du eine andere Zahl hast, MSCI India gerade ein KGV von 23 und das trotz halt 15% Korrektur. Ja, also.
Das ist halt der Aufschlag. Also boah, Indien hat einfach immer diesen Aufschlag. Deswegen auch gerade der Vergleich einfach mal, wenn du nur Schaeffler anguckst, in Deutschland 8er KGV, Indien 46. Also Indien hat einfach diese Fantasie eingepreist. Also du wirst Indien wahrscheinlich nie billig bekommen, du bekommst sie nur weniger teuer.
Wisst ihr, welcher Gedanke mir gerade kommt? Ist ein bisschen verrückt und geht auch über das Thema hinaus. Aber durch diese enorme Machtkonzentration, ja, ein Xi Jinping, dann haben wir einen Wladimir Putin, wir haben einen Donald Trump und alle haben eigentlich den Anspruch, das mehr oder weniger alles selbst zu lösen. Bist du wie auf so einem Monopoly- oder Risikoschachfeld, Figuren? Eigentlich müsstest du sagen, wenn tatsächlich Indien so schlau ist und sagt, naja, dann kaufen wir eben kein russisches Öl mehr, dann müsstest du auch gleichzeitig bei fallenden Kursen bei Rheinmetall davon ausgehen. Denn dann wiederum wäre Russland gezwungen, vermutlich viel eher einer Waffenruhe zuzustimmen, weil es am Ende natürlich auch eine wirtschaftliche Frage ist, so etwas zu finanzieren. Und hat keinen unmittelbaren Bezug zueinander, aber solche Gedanken muss man sich heute machen. Der Vorteil ist vielleicht, du musst nur die einordnen, was 3 oder 4 Parteien machen werden und hast eigentlich die Antwort darauf, wie sich die ganze Wirtschaft und die Welt entwickelt. Schon ein bisschen verrückt, aber so ist es halt.
Hey, das ist ein super interessanter Gedanke und auch sehr, sehr plastisch dargestellt. Aber also wäre das nicht möglich? Ich habe nämlich gelesen, dass Indien mit China jetzt wohl versucht, den Schulterschluss so ein bisschen enger zu machen. Also man muss dazu sagen, Kontext Indien und China, also das, die mögen sich nicht so richtig. Und in der BRICS Plus Initiative ist ja auch so ein bisschen, naja, also China will ja eigentlich in der Pole Position sein, also die Leaderrolle haben, aber eigentlich ja, ist Indien höchstwahrscheinlich auf dem Weg, mindestens mal genauso stark zu werden. Aber jetzt der Gedanke, also könnten die nicht einfach zu China gehen und sagen, ja, okay, also wir sagen jetzt, wir kaufen kein russisches Öl mehr, dafür kauft ihr es für uns und handelt es einfach nur an euch, an uns weiter. Also klar, ist jetzt kein revolutionärer Gedanke, aber in der Theorie ja eigentlich wäre das doch möglich, oder nicht?
Klar. Also jederzeit. Ich meine, du wirst immer jemand finden, der für dich was kauft. Indien, ich meine, wir sind ja auch nicht mehr in diese Pax Americana und so, dass wir hier die USA die Welt dominieren und Europa so als der alte Kontinent noch ein bisschen da mitmacht, sondern du siehst ja, wie die Länder sich in eigenen Initiativen auch emanzipieren und wie sie eigene Institutionen gründen. Und das ist natürlich ein Thema, dass du da auch über Bande spielst. Also du wirst so globalen Ölhandel und Flüsse, und wenn du die russische Schattenflotte anschaust und alles, was sich da getan hat, das wirst du so und so wahrscheinlich nicht aufhalten. Sanktionen hin oder her.
Okay, also das heißt hier aktuell kein einheitliches Fazit zumindest, aber Toni, ich hoffe, wir haben dir hier Gedankengänge mitgegeben zu deiner Frage, also was du gegeneinander abwägen kannst. Und jetzt versuchen wir mal die Frage abzuwägen, ob man jetzt aus Bitcoin aussteigen sollte. Lars, ich übergebe an dich.
Ja, wir haben es, glaube ich, mitgenommen, weil wir ja, drüber gesprochen haben, auch mit unserem Kollegen Alexander, der ja auch schon hier war, dass Ether sich deutlich besser entwickelt hat. Und Alexander hat auch gesagt, wir laden ihn gern mal wieder ein, dass er genau diese Erwartungshaltung hat. Wenn man jetzt nur auf die Performance schaut von Ether, dann oder mal nur auf den Chart tatsächlich, dann bin ich kurzfristig hinsichtlich der Kursentwicklung auch bullischer für Ether. Nur deswegen würde ich nicht aus Bitcoin aussteigen. Bitcoin ist für mich eine eigene Anlageklasse. Und nach einer Woche, in der ich selbst ein Bitcoin-Video gemacht habe, am vergangenen Samstag bei dem Blocktrainer war, komme ich logischerweise jetzt nicht zu dem Schluss raus aus Bitcoin. Nee, ich würde die Altcoins einfach separiert davon betrachten. Es wird Phasen geben, so wie jetzt, wo eindeutig auch die Käufe, die wir hier sehen, von den Gesellschaften, wie also teilweise sehr, sehr spekulativ, Bitmine und so weiter, das ist natürlich, das ist ja enorm, was da an Volumina aufgekauft wird in so kurzer Zeit. Ich glaube, Alex hat gesagt, was hier im Zeitraum von einem Quartal passiert ist, das hat bei Bitcoin mehrere Jahre gedauert. Unter dem Aspekt ist klar, wo das spekulative Kapital gerade hinfließt. Aber nochmal, für mich ist Bitcoin eine eigene Anlageklasse. Dass die anderen auch in ihrem Namen Coin haben oder Coins genannt werden, ist gut und schön. Aber in der Regel handelt es sich halt um technische Konzepte, um Anwendungen. Deswegen, ich betrachte das separiert voneinander. Ich finde beides gerade sehr, sehr spannend. Habe also nicht vor, irgendwas hier zu verkaufen.
Würdest du sagen, Lars, würdest du sagen, neben Bitcoin, also ich sehe das wie du, ich sehe, Bitcoin ist auch ein eigenes Tierchen verglichen mit den anderen, aber würdest du sagen, es reicht, wenn man Bitcoin und Ethereum kauft? Oder würdest du sagen, so im Sinne der Blue Chips, man sollte die Top 5 oder Top 10 Coins irgendwie gestreut doch im Portfolio haben? Oder sagst du, der Fokus reicht auf die ersten 2 oder 3?
Also wenn wir für einen langfristigen Anleger sprechen, dann würde ich sagen, es reicht, Bitcoin zu kaufen. Alles andere wird seine Zeit haben, und ich gehe davon aus, dass Ether noch eine sehr gute Zeit vor sich hat, und ich bin auch einigermaßen bullish für einige andere. Und deswegen kann ich für Bitcoin eine Langfristperspektive erstellen. In 5 Jahren, in 10 Jahren, ich glaube, der Kurs wird höher stehen, die Volatilität wird abnehmen. Man sollte es nicht kaufen, wenn man schnell reich werden will. Bei Ether habe ich eine gute Perspektive für die nächsten 12, 24 Monate. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es ein anderes Projekt gibt, was theoretisch das, was Ether leisten kann. Und das sind ja völlig reale Anwendungen. Also wir haben ja in der App auch diese Liste gesehen. Das sind Banken aus der echten Welt da draußen. Das ist nicht irgendwas mit Tulpenzwiebeln, die genau das nutzen, diese Blockchain-Technologie, für ihre eigenen Produkte. Aber ich kann nicht ausschließen, dass es in ein paar Jahren ein anderes Projekt gibt, welches Ether den Rang abläuft. Und ich bin mir sicher, unten in den Kommentaren werden schon jetzt mehrere reingeschrieben haben, der und der ist viel besser als Ether und die sind noch viel deflationärer und. Deswegen wäre ich auch nicht auf der sicheren Seite, meines Erachtens, wenn ich jetzt die 5 am höchsten kapitalisierten Altcoins kaufe und sage, ich warte einfach mal 10 Jahre ab. Für mich ist das alles aktiver Handel. Ich bin momentan in, kann ich ja auch ganz offen sagen, in Ether. Ich bin in Solana, ich bin in XRP und ich bin in Sui. Aber ich plane da auch Gewinne zu realisieren. Noch nicht, aber das ist für mich keine Buy-and-Hold-Anlage.
Ich denke, wenn man jetzt mal die Namen weglassen würde, Bitcoin, Ether, egal was, und sich dann nur die Charts anschauen würde, ne? Und dann halt irgendwas anderes drüber pappen würde. Also irgendwelche Aktien, die wir jetzt im Portfolio haben, also irgendwelche Proxies. Und sagen wir mal, Bitcoin wäre sowas wie Microsoft oder warte mal, wo sind wir denn relativ einig? Ich schätze bei Amazon sind wir alle drei. Würde ich jetzt sagen, sind wir alle drei relativ einig. Und dann kommt irgendwie eine Aktie daher. Ich sag jetzt einfach mal was könnte denn da jetzt ein gutes irgendwas aus der zweiten, dritten Reihe? Was Tesla? Sagen wir mal Tesla, also nicht zweite, dritte Reihe, das ist jetzt falsch gesagt, aber sagen wir mal irgendwie Tesla. Tesla hat ja auch immer so Spurts hingelegt und da ändert sich aber auch immer mal das Narrativ der Börse zu dieser Aktie. Und das war, glaube ich, bei Ether jetzt in den letzten Jahren auch der Fall. Also es gab doch beträchtliche Drawdowns, aber es gab auch jetzt halt einen beträchtlichen Bullrun, der offenbar auch noch weiterhin anhält. Da würde man sich ja nicht die Frage stellen, Moment, jetzt zieht hier plötzlich die Tesla durch, oder ich spreche jetzt mal für uns alle drei, also widersprecht mir, wenn ich da falsch liege, da würde man jetzt ja nicht sagen, jetzt zieht aber gerade die Tesla durch, also müsste ich jetzt meine Amazon-Position verkaufen. Und ich glaube, genauso ist das auch mit Bitcoin und äquivalent zu Ether oder anderen Projekten, oder?
Sehr guter Punkt. Dieses Hopping jeweils zu dem Wert, der jetzt gerade läuft. Oh, ich bin in Cardano und ich bin in Sui jetzt, aber diese Woche ist Ether viel besser gelaufen. Und dann verkaufe ich die und dann kaufe ich stattdessen die. Das ist wahnsinnig schwierig. Das ist dann nur pures Timing. Und das ist, wenn einem das
aktiver
gelingt,
Handel.
Dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich bin davon überzeugt und ich wiederhole hier auch das, was Alex immer wieder gesagt hat. Nicht 90, sondern 99% dieser Projekte spielen wahrscheinlich in 10 Jahren überhaupt keine Rolle mehr. Also, und damit sprechen wir über Wertlosigkeit und nicht, sie entwickeln sich schlechter. Ich finde, das sieht man schon in dieser Altcoin-Season sehr gut, dass die Flut eben nicht alles mit hochschwemmt und alles läuft dann irgendwie gut, sondern es sind eben einige wenige. Und das ist ja auch eine total gesunde Entwicklung, dass wir werden in einer Phase der Euphorie auch wieder irgendwelche wertlosen Meme-Coins sehen, denen dann kurzzeitig ein Wert zugesprochen wird, und dann haben sie den eben. Aber da fällt mir auch nichts anderes zu ein als Zockerei. Wenn man das kann und rechtzeitig ein- und aussteigt, ist wunderbar. Das gilt für Shit-Coins genauso wie für Shit-Coins.
Shit-Coins?
Shit-Companies.
Ach, Shit-Companies, ach so. Ja, das kannte ich nicht. Ja, Shitkurs, das gefällt mir. Aber lass uns mal, apropos Zockerei, lass uns mal rübergehen zu den wichtigsten Kaufmarken an den Märkten. Ich denke, das ist ein Thema auch von dir, Lars. Kann das sein?
Ja, wir haben, glaube ich, beim letzten Mal das besprochen. Und hier muss ich ganz klar sagen, das ist aus Sicht eines aktiven Anlegers. Und ich habe mich jetzt mal, damit es nicht zu lang wird, beschränkt auf die Marken innerhalb dieser Rallye. Also, wir werden neue Marken finden müssen, wenn der Markt, aus welchen Gründen auch immer, irgendein schwarzer Schwan wird sich da schon finden, 15% oder 20% korrigiert. Aber kurzfristig ist dieser Bullenmarkt intakt. Und jetzt kommt das schlimme Fazit vorab. Persönlich glaube ich nicht, dass wir diese Marken jetzt kurzfristig noch anlaufen. Ja, der September ist oft ein sehr volatiler, es heißt ja nicht umsonst bei vielen schlauen Sprüchen, ja, vergiss aber nicht im September zurückzukommen. Und wenn man es genau machen wollte, dann wäre so Mitte, so zweite, dritte Woche September soll dann die schwierige Zeit vorbei sein und dann kommt das schöne vierte Quartal. Ob das nun so genau sich timen lässt, das werden wir sehen. Aber ich erwarte keine ganz großen Korrekturen. Von daher wird man wahrscheinlich, so ist meine Hoffnung, diese Marken später wegschmeißen können. Aber wenn, dann hätte ich eine im Nasdaq 100 um 22.200 Punkte herum, im S&P 500 etwa 6.100 Punkte. Im DAX ist das weniger eindeutig, weil der Trend weniger eindeutig ist, zwischen 22.300 und 23.200. Das wären die Kaufmarken, vielleicht im Hintergrund den Chart aufrufen. Die aus China lasse ich jetzt mal weg, weil wir China noch als separates Thema haben.
Sebastian, kannst du da mitgehen?
Klar, keine Widerrede. Ich meine, bei Kaufmarken, was willst du da diskutieren? Also die sucht jeder natürlich, wie er sie will, und ich kann dabei Lars voll mitgehen. Ob wir sie erreichen, werden wir natürlich sehen. Also wir hatten Thema 1, ja, USA uninvestierbar in Anführungsstrichen, aber wenn ich jetzt sehe, welcher Druck da auch innerhalb der Fed ausgeübt wird und dass bald 4 von 12 Entscheidern zumindest aus dem Trump-Lager kommen, dann werden wir in eine Phase kommen mit lockerer Geldpolitik, dann werden wir vielleicht irgendwann, wir hatten es auch schon diskutiert, das Thema Zinskurvenkontrolle in der Finanzbubble ist mehr oder weniger akzeptiert worden. Und wenn du das guckst, was da an Liquidität reinkommt, zusammen mit den Banken, was die gerade an Geld schöpfen in den USA, dann wird die Flucht in Sachwerte und gerade auch in Aktien einfach weitergehen. Deswegen bin ich da auch im Lager von Lars. Ob wir die erreichen, werden wir sehen. Es ist aber immer gut, einen Plan B zu haben und zu wissen mal, wo schlage ich zu, wenn es wirklich nach unten geht. Aber das, was da an Geldflut vor uns steht, da spricht eher tendenziell alles für Aktien, aber natürlich auch für Kryptos und andere Werte.
Und sich das hinzulegen, den berühmten gelben Zettel, ist ja dann nur für die Momente wie im April, damit man nicht eben ganz aufgeregt davor sitzt und sagt, was soll ich jetzt machen, alles bricht ein. Ja, wenn man in der Korrektur, nennen wir es mal nicht gleich Krise, kaufen will, dann hat man ja den Plan bestenfalls sich zurechtgelegt. Und ist doch schön, wenn man den Plan anschließend wegschmeißen kann, weil der Markt viel weiter gestiegen ist, dann werden logischerweise die Korrekturmarken auch dann weiter ansteigen. Dann ist es ja gut. Aber manchmal kommt eben der Tag X, irgendeine Eskalation, mit der keiner geplant hat. Wir haben über die wichtigen Männer gesprochen. Die brauchen nur ein paar falsche Tweets und Antworten. Und dann kann so ein Markt, egal wie bullisch alles aussieht, mal ganz schnell 15% tiefer stehen. Und darauf vorbereitet zu sein, kann ja nicht schaden.
Also ich habe mal parallel den Chart aufgemacht, jetzt beim Hang Seng, Monatskerzen, da würde ich sagen...
Das kommt doch noch, das ist doch das China-Thema.
Er versucht eine Überleitung.
Achso, das ist die Überleitung, sorry, ich habe es nicht gesehen, war zu dumm.
Alles gut. Also, wenn ich jetzt mal hier dann würde ich tippen, also 24.150, also da darf es definitiv nicht drunter gehen und 24, aber eigentlich auch schon 24.400.
Sehr gut, Timo. Stimmt, als ob das in Stein gemeißelt wäre und es ein richtig und falsch gäbe. Meiner Ansicht nach hast du aber recht.
Also dann kann es ja nur richtig sein.
Jetzt geht's schief. Jetzt rauscht dein einen nach unten durch. Sehe ich genauso.
Ja, genau. Sebastian, möchtest du auch noch was dazu sagen?
Sind wir jetzt bei China oder sind wir noch bei den Kaufmarken?
Jetzt sind wir bei China, oder?
Jetzt sind wir bei China.
Aber wir wollen ja jetzt vor allem die Oberseite besprechen. Wie weit geht die Rallye?
Richtig. Also genau. Wie weit geht die Rallye? Das ist ja die Fragestellung, die ich hier mit euch noch diskutieren möchte. In meinen Augen, und Lars, du hast es eigentlich schon die Überleitung gebracht, was ich jetzt sagen wollte. Du hast ja gesagt, wir kennen ja die entsprechenden Entscheider und wenn die irgendwas auf X oder sonst wo verlautbaren, dann geht es natürlich auch schnell in die andere Richtung. Und da muss ich sagen, die Frage oder die Antwort auf die Frage, wie weit geht die China-Rallye, muss ich sagen, das ist erst der Beginn, wenn in China keiner Scheiße baut, auf Deutsch gesagt. Das heißt, wenn wir nicht wieder eine Rolle rückwärts bekommen und irgendwelche Pläne rausgegeben werden, dass die Wirtschaft geschwächt wird oder dass auf gewisse Sektoren wieder spezielle Regulierungen kommen, die Investoren verschrecken. Aber wenn ich mal jetzt so China anschaue und auch die Signale, die gesendet werden, dass man versucht, auch den Konsum wieder anzukurbeln und teilweise auch Überproduktion irgendwo zu begegnen, dann muss ich sagen, also das, was wir jetzt sehen, ist ja erst so der Beginn überhaupt, wo ich sagen würde, das ist eine chinesische China-Rallye. Und zwar aus dem Grund, weil die Inlandschinesen viel Geld gerade in den chinesischen Aktienmarkt investieren. Aber da sind ja noch gar keine Ausländer oder institutionellen Investoren groß dabei, die jetzt in China irgendwie anschieben würden. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, als wir auch über das KGV und die Bewertung gesprochen hatten, China ist unglaublich günstig bewertet. Und auch eine andere Kennzahl, die ich mal noch hier in den Raum stellen will, ist, es gibt ja bei Aktien, das machen zumindest die Institutionellen, das sogenannte Equity Risk Premium. Das heißt, man schaut, welches Risiko Investoren eingehen und welche Überrendite sie dafür vom Aktienmarkt eingepreist bekommen und das im Verhältnis zu risikolosen Staatsanleihen. Und wenn ihr jetzt mal schaut, aktuell, wir hatten ja auch anfangs hier dieses Thema mit USA und Risiko und so weiter, ist in den USA so gut wie gar keine Überrendite mehr eingepreist. Also wir haben hier so eine Aktienmarktrisikoprämie von etwa 1% im Markt eingepreist. Das ist extrem niedrig. In China aktuell sind wir bei einem Wert von fast 8%. Das heißt also, dass Investoren immer noch relativ hohe Risikoaufschläge dort bekommen, dafür, dass sie jetzt in den chinesischen Markt rein investieren. Und das ist natürlich auch ein Zeichen für Unterbewertung. Und das ist auch in meinen Augen ein Zeichen dafür, dass hier noch wirklich großes Potenzial vorhanden ist. Denn wir hatten in China teilweise im Jahr 2010 nur eine Aktienmarktrisikoprämie von 2% eingepreist. Also wenn jetzt das Vertrauen wieder reinkommt, wenn mehr ausländisches Geld reinkommt, dann ist da in meinen Augen noch massiv Luft nach oben bei der China-Rallye. Und da sprechen wir jetzt nicht von irgendwie ein paar Wochen, sondern das trägt schon. Aber unter der Voraussetzung, und deswegen bekommen wir ja diese große Aktienmarktrendite aktuell, wenn oder dass in China nicht wieder irgendwie die Weichen in die falsche Richtung gestellt werden und man dann wieder sich irgendwie zurückzieht in Schneckenhäuschen und dann doch nicht mehr hier open for business ist.
Ja, genau. Der Punkt ist einer, den man auf jeden Fall nennen muss. Ich habe einen sehr, sehr lustigen Artikel gesehen, der mir zugespielt wurde. Der ist 3 Jahre alt, eine große amerikanische Investmentbank, die beschrieben hat, warum amerikanische Investoren nicht in China investieren. Und der Verfasser dieses Postings hat statt China einfach USA eingesetzt, das aber erst später kenntlich gemacht und allein gesagt, naja, okay, ist ein bisschen kritisch und so weiter, aber trotzdem. Aber es sind eben sehr viele Entwicklungen, die man bemängelt hat, die jetzt andernorts auch stattfinden. Und das spricht natürlich dann eher dafür, dass offensichtlich eine gewisse Art von Politik dann hoffähiger wird. Und dann sagen sich Anleger auch, naja gut, dann ist die Welt eben so. Wenn wir das auf den Hang Seng festmachen, aktuell, wo sind wir überhaupt heute Morgen, 25.000 Punkte irgendwas. Ja, ganz interessant, der Hang Seng hat ja noch gar kein neues Allzeithoch erreicht. Wenn wir bei 28.000 Punkten ankämen und ich denke, wir können dieses Kursziel in den nächsten Wochen und Monaten erreichen, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, dann würden wir einen größeren Abwärtstrend testen. Wenn dieser Test dann positiv ausfällt, meist dauert das dann ein paar Wochen, manchmal auch nur ein paar Tage, dann sehe ich das Allzeithoch von 33.000 Punkten, was dann überschritten werden kann. Und wie gesagt, wir sind momentan bei 25.000 Punkten irgendwas. Das wäre noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Und einen Index völlig isoliert zu betrachten, macht ja keinen Sinn. Die hochgewichteten Unternehmen hier im Hang Seng, wir sprechen von Tencent, die sind sehr gut gelaufen im Übrigen. Wir sprechen von Alibaba, wir sprechen von Xiaomi, wir sprechen von BYD, das sind die bekannteren. Da drin sind aber auch China Mobile, Industrial und Commercial Bank. Ganz wichtig, der Immobiliensektor, keine Frage. Wir haben hier Maßnahmen der Lockerung gesehen, beziehungsweise der Stützung des Immobiliensektors. Wir sprechen von Ping An Insurance, wir sprechen von China Insurance. Und wenn man sich diese Werte anschaut, wie es Sebastian schon angedeutet hat, dann sind die alle nicht ein kleines bisschen, sondern erheblich viel günstiger gepreist bei in etwa gleichem oder besserem Wachstum verglichen mit eben Aktien aus den USA. Und deswegen, das klingt jetzt alles sehr, sehr bullisch. Für mich ist das aktiver Handel. Das heißt, ich habe mein China-Exposure im langfristigen Portfolio nicht wesentlich ausgebaut. Aber ja, ist für mich eine große Chance. Ich bin schon länger investiert und bleibe auch drin.
Wisst ihr, was mir aufgefallen ist so in letzter Zeit bei den Unternehmen, dass die mittlerweile einen sehr, sehr krassen Konkurrenzkampf untereinander führen, also im Inland, jetzt in China, also dass die sich da gegenseitig die Margen streitig machen. Und ehrlicherweise ist das eigentlich ziemlich gesund, glaube ich. Also dass das also auch mehr Investoren unlocked, einfach deswegen, weil man weiß, okay, dort findet jetzt möglicherweise auch mehr freier Kapitalismus statt, also mehr Wettbewerb untereinander bedeutet, die Unternehmen sind dazu gezwungen, noch mehr an sich selber zu arbeiten, effizienter zu werden, neue Geschäftsmodelle zu erschließen, etc. etc. Und ich glaube, dass das ein sehr positives Signal sein könnte jetzt. Also sehr langfristig jetzt gedacht, aber das ist etwas, was ich so in den letzten Wochen und Monaten einfach mitgenommen habe. Also JD ist ein gutes Beispiel. Die Alibaba-Zahlen sind Stand jetzt noch nicht draußen, aber da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die ausfallen und ob die weiterhin diese KI-Story lancieren. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig für China insgesamt, weil ich glaube, Alibaba ist derjenige Player in China, der mit am meisten mit KI assoziiert wird. Tencent wahrscheinlich auch, aber vielleicht ein bisschen weniger. Bei Du habe ich nicht mehr so den Eindruck. Aber ja, ich finde das irgendwie ganz gut. Auch zum Beispiel, dass JD jetzt halt einfach Seaconomy kauft. Also ich glaube, das sind halt einfach ganz, ganz gesunde Maßnahmen und ein ganz gesundes Umfeld. Und das sollte eigentlich dann dazu führen, im Kontext mit, die Notenbank hat signalisiert, wir werden definitiv die Schleusen aufmachen und die Fiskalpolitik ist eigentlich auch unterstützend. Also das ist eigentlich schon fast ein bisschen, ich habe es schon mehrmals gesagt, ein bisschen beängstigend, wie bullish ich eigentlich bin für China. Und ich glaube, vielleicht sollte ich, Hausaufgabe an mich, ich sollte mich da mehr falsifizieren.
Plus, man muss es sagen, man wird es auch hier in den Kommentaren sehen und man sieht es auch bei uns in den Kommentaren in der App, das alles passiert. Der MSCI China von Sebastian ist ja auch sehr gut gelaufen. Der Hang Seng ist sehr gut gelaufen. Und dennoch sind von 5 Kommentaren 4 China bärisch. Und genau das willst du, wenn du sagst, diese Rallye soll noch ein bisschen, sie soll sich fortsetzen und das Beste soll noch kommen. Alle sind bärisch. Keiner will China-Aktien. Also bei uns in der Community, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir wollen ja niemanden überzeugen. Aber mich macht das glücklich. Mich macht mich das auch glücklich, wenn ich investiert bin und alle anderen sagen, nee, das kommt mir nicht ins Portfolio. Irgendeiner muss mir den Kram ja auch viel, viel höher wieder abkaufen.
Ja, dann
dafür jetzt schon mal herzlichen Dank.
Das ist gut. Ja, bestes Schlusswort, würde ich sagen. Irgendwer muss mir den Kram ja mal teurer abkaufen. Das finde ich gut. Und ja, Sebastian, Lars, ich bedanke mich bei euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eure Expertise hier geteilt habt in diesem Format. Vielen, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer. Lasst ein bisschen Feedback da in den Kommentaren. Wir sind sehr gespannt, was da alles kommt. Und wie gesagt, die Liste mit den 10 defensiven Aktien, wo zum Teil auch neue Werte mit drauf sind oder neu gedachte Werte, die findet ihr bei uns in der App bei -the-dip.de. Ein schönes Wochenende wünschen wir euch. Macht's gut.
Bis dann.
Bis dann. Nur der HSV.